Vers 28, und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und sein Herz wieder den Heiligen Bund richten. Was? Da gibt's also schon, was? Einen Heiligen Bund, solange der Antichrist noch gar nicht Vollmacht hat. Während er im Begriff ist, sich zum Gott zu erheben und die Beweise zu bringen, dass er Gott sei. Ist ein Heiliger Bund da? Ja, ist das heute möglich? Ein Heiliger Bund, geführt durch zwei Zeugen namens Mose und Elia. Und da steht in Jerusalem ein Tempel, in dem die beiden Gotteszeugen Mose und Elia ihr Zeugnis geben, dass beide, Mose das Gesetz und Elias die Propheten, bezeugen, den Söhnen Israel in diesem beglückten Paradieszustand, dieser Jesus von Nazareth ist der wahrhaftige Messias Israels und Retter der Welt. So. Das bezeugen die. Da möchte ich den Juden und den Israeliten sehen, der, wenn Mose und Elia das bezeugen, der da sich noch auskneifen will. Aber es gibt viele, die auskneifen. Was macht Gott dann mit denen? Die ganze Gesetzlosigkeit im Lande wird geschaut in der Gestalt eines Weibes, das in einem Hohlgefäß, genannt Eva, verborgen ist, mit einem Bleideckel darauf. Der Bleideckel wird geöffnet, ein Weib erscheint. Was ist das? Das ist die Gesetzlosigkeit im ganzen Lande. Was geschieht mit der? Bleideckel zu, himmlische Kräfte erscheinen, heben das Gefäß samt dem Weibe der Gesetzlosigkeit. Ja, dass der gesetzlose Teil der Juden, der Söhne Israels, empor zwischen Himmel und Erde und bringen es in die Ebene Sinia, um ihr, diesem Weibe, dort ihre Städte zu bauen. Was ist das? Das dritte Babel. Die Geldjuden, die antichristlichen Juden, die halten es vor lauter heiligem Bund im Lande der Verheißung und der Väter nicht mehr aus und werden per Luftfracht alles da hinüber befördert. Das sind nun Zusammenhänge, eine gewaltige Aussage und Wirklichkeit und nicht nur Möglichkeit. Was ist also, wir sagen, wenn Sacharja 12, Stichwort, da hat Jerusalem, hat Gott Jerusalem ja zur Taumelschale, zum Laststein, erstens für die umliegenden Völker gemacht und zum Laststein für alle Nationen. Jerusalem wird umzingelt sein. Das ist das eine. Und der Gegner von Norden kommt in gleicher Weise. Sie alle haben beschlossen, es muss so weit kommen, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht wird auf unserer Erde. Ja, wer, welcher Fürst nur ist fähig, einen solchen Programmpunkt ins Auge zu fassen und inspirativ in alle Feinde Israels zu impfen? Der Gott und Fürst dieses Zeitalters, Satan, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. So gewaltig. Dann haben wir gesehen, ein dritter Weltkrieg. Bitte? Erster Weltkrieg bezeichnet Jesus als erster Geburtswehenanfall, Matthäus 24. Anfang der Geburtswehen. Wehenpause, zweiter Wehenanfall, zweiter Weltkrieg. Der erste Wehenanfall endete 20 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress in Basel. 1917, Ende des Zweiten Weltkrieges, zogen die Engländer militärisch in Jerusalem ein. Es kam der erste Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Auf Wiedersehen miteinander. Also, wir dürfen uns trotz diesem allem, Kurt, hallo,
Kurt,
ja, Wir dürfen uns trotz diesem allem freuen und fröhlich sein. Lieber Bruder Fröhlich, der heißt nämlich Fröhlich, nicht wahr? Deshalb. So. Ja. Weil wir ja heute Nachmittag uns schon zuvor über dies alles haben trösten lassen dürfen. Weil wir unseren Gott kennen. Die Tiefen der Gottheit, so wunderbar sind sie. Also, Daniel 11 noch nicht genügend. Lesen wir die Stelle noch. Aha, der Heilige Bund steht vor uns. Und dieser Heilige Bund ist natürlich jetzt der Dorn im Auge für den aufkommenden Antichristen, Satan im Antichristen. Dann erlebt er eine militärische Schlappe beim Hochsteigen, oder eine Schlappe. Und jetzt wird er gegen den Heiligen Bund ergrimmen, wegen der Blamage, die er erlitten hat, von der Seite. Und er wird sein Augenmerk auf diejenigen richten, welche den Heiligen Bund verlassen, durch seine Verführung. Also, und Vers 32, und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, den Heiligen, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Ja, da haben wir den klassischen Abfall, der zuerst kommen muss, bevor der Tag der Rache, der Tag des Herrn, durchgeführt werden kann. Und noch einmal haben wir vor uns in Vers 41, Kapitel 11, und er wird in das Land der Zierde eindringen. Also vor ihm ist das ganze Land wie Eden, der Garten Gottes. Ist das eine Zierde? In das Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Vers 43. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und allen Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyen und Äthiopien, also wieder Kusch, werden in seinem Gefolge sein. Merken wir, dass hier Zusammenhänge und Angaben sind, die durchaus mit Hesekiel 38, 39 übereinstimmen. Und jetzt haben wir hier einen Staat Israel, ein Land Israel vor uns, das in tiefem Frieden wohnt, ein Reichtum, fetteste Gegend der Landschaft und so weiter ausweist. Also am Ende der Jahre werde ich dich auf die Berge Israels führen. Und da haben wir das Stichwort Harmagedon. Das wäre dann die zweite Vorerfüllung, schon ganz gewaltig. Ja. Wo Satan, warum? Stellen wir uns vor, Heiliger Bund im Lande Israel, 144.000 versiegelt auf den Namen Jesu, ein Weib mit der Sonne bekleidet, wieder in der Gerechtigkeit Christi stehend. Diese Heilskörperschaft ist so lebenszeugungsfähig, dass ein männlicher Sohn aus ihr heraufkommt, durch sie geboren wird, dass wieder eine weitere Heilskörperschaft aus Israel, dass jetzt Satan, wenn er diese Macht Gottes, und die beiden Zeugen sind noch da, zerstören will, muss er dann gewaltige Kräfte sammeln, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Und wie schon darauf hinweist, wie es nicht nur irdische Kräfte, sondern kosmische, die ihm zur Verfügung stehen. Das ist Harmagedon. Zweite Vorerfüllung von Gog und Magog. Und dann die letzte Vollerfüllung, das gewaltigste, nach den 1000 Jahren. Soweit die Zusammenhänge. Abschließend für heute Abend. Abschließend für heute Abend darf ich noch, viele wissen das schon und kennen das, wir dürfen es neu prüfend hören, dass ich die neutestamentliche Ergänzung von dem, was wir Daniel 8 als Verlauf eines dritten Weltkrieges sehen und verstehen dürfen. Ja. Währenddem ich das ausspreche, werde ich erinnert, etwas nachholen zu müssen an der Darstellung. Erster Weltkrieg, erster Wehenanfall. Wehenpause. Nach dem Ersten Weltkrieg
Engländer ziehen Jerusalem ein, erklären in der ersten, in der ganzen Menschheit und Weltgeschichte vorgekommenen Völkerbundsversammlung in Genf 1917, die sogenannte Balfour-Deklaration, dass nämlich der damaligen englischen Weltmacht zu treuen Händen der Auftrag übergeben wurde, den Juden im Lande der Verheißung ein Staatswesen zu schaffen. Ja. Damals hätten die Engländer mit einem Federstrich das vollziehen können, niemand hätte daran gedacht, dagegen etwas machen zu können. Ja. Da haben sie versagt, die Engländer. Ja. 17 war das. 30 Jahre später heißt es 1947. Also 50 Jahre Halja-Periode nach ersten Zionistenkongress. Beschließt jetzt nicht nur ein Völkerbündlein in Genf, in der kleinen Schweiz, sondern die UNO nach einem zweiten Wehenanfall des Zweiten Weltkrieges, die UNO in New York, so ihr Engländer, aber jetzt nach der Hitlerzeit sofort den Juden das Staatswesen geschafft. Bitte. Was macht die Engländer? Das Gegenteil. Signalisieren, damit haben wir nichts mehr zu tun, sorgen dafür, dass die nach Israel fliehenden Juden mit Juden gefüllten Schiffe noch nicht landen können und versenkt werden, samt den Juden, die Engländer. Müssen sich die Engländer also wundern, wenn sie heute ein Weltreich haben, das ein Trümmerhaufen geworden ist. Vom tausendjährigen Reich Adolf Hitlers schrieb eine Zeitung, ist in Grund und Boden gestampft worden. Stimmt's? Warum? Weil er in seinem Herzen beschlossen hat, in meinem Machtbereich existiert eines Tages kein einziger Jude mehr. Endlösung der Judenfrage. Kann der Gott Israels antworten? Wer lernt, welche politische Macht hat etwas davon gelernt heute?
Keine.
Höchstens eine. Oder keine. Aber ich denke, wir dürfen doch sehen und hören und verstehen. Ganz gewaltig. So. Aber nach dem zweiten Wehenanfall wurde tatsächlich der Staat Israel geboren. Genau wie in Jesaja 66 geschrieben steht. Hat man je gehört, dass über Nacht eine Nation zur Welt gebracht und ein Land geboren werde? Ja, hat man das je gesehen oder gehört? Na ja, Engel und Menschen haben das gesehen und gehört 1948. Über Nacht so geschehen. So wirke ich, der Gott Israel. So geschehen. Aber was fehlt noch nach Ezekiel 37? Der Feigenbaum, Staat Israel, der hatte noch keine Früchte. Der Knabe, der hier geboren wird, wie in Jesaja 66 geschrieben steht, der hat noch keinen Schnauf, keinen Odem, keinen Geist. Ne? Und wenn Gott einen dritten Wehenanfall angeordnet hätte, dann hätte der als Ausgang, dass jetzt noch der Geist in sie kommt. Für die 144.000, für den männlichen Sohn, für das Weib und wie sie alle heißen. Dass noch der Odem des Lebens in sie kommt. Also nicht Zerstörung einer ganzen Menschheit und einer schönen Erde hat Gott im Sinn und lässt Gott geschehen, sondern nur das, was von Gott dem Festbeschlossenen von Verwüstungen entspricht. Das wird durchgeführt und bei allem Festbeschlossenen von Verwüstungen hat Gott es immer nur gedacht, gut zu machen. Und zwar gut zu machen, sogar für die Betroffenen. Hat Gott bei Josef es gedacht, sogar für seine Brüder es gut zu machen? Als er ihre bösen Anschläge gegen Josef zur Durchführung genehmigt hat. Sogar gegen die Feinde Josefs gedachte er es gut zu machen. Also, wenn das zustande käme, dann wären alle diese dem gegenwärtigen Staat Israel noch von Gott gut geschriebenen Wunderdinge möglich geworden. Und sie werden möglich gemacht werden. Und die gewaltigen Prophezeiungen, es muss ich das Letzte noch
doch noch aussprechen. Ich sehe es so. Die Einzelheiten, wie sie in Daniel 8 vor uns liegen, ergeben, wie das Gott durch durch Alexander den Großen damals durchführen ließ, die neu aufgekommene Weltmacht im Westen von Israel, überrennt die Doppelmacht im Osten von Israel, Medien und Persien, in zwei Heereszügen, kommt zur Weltherrschaft damals, und Gott ließ damals durch den Weltensieg Alexanders des Großen die griechische Sprache zur Weltsprache, zur Militär-, Handels- und Wissenschaftssprache werden, die griechische Sprache. Damit, wenn auf Golgatha die Erlösung stattgefunden hat, vollbracht sein wird, eine Sprache vorliege, die alle Welt verstehen kann. Griechische Weltsprache. Welche Sprache ist heute Weltsprache? Bitte? Englisch. Ist nicht nur Welt-, Handels-, Militär- und weiß was alle Sprache, sondern vor allem Luftsprache. Es kann keiner heute mit seinem Flugzeug in die Luft sich erheben, ohne Englisch zu beherrschen. Gibt's nicht. Auch wenn die Russen sich bewegen wollen außerhalb ihren Grenzen, dann haben sie Englisch zu sprechen. Ist das von ungefähr? Ich gebe nur noch schnell die Reihenfolge. Babel im äußeren Osten von Jerusalem, dann kommt Medium Persien, westlicher, beide östlich von Israel, dann kommt Griechenland, das erste westlich von Israel, dann kommt Rom, ganz westlich von Israel, so. Und dann kommt England, erste Weltherrschaft, westlicher noch, und es bleibt nichts anderes übrig als der äußere Westen USA. Und alle diese Weltreiche bilden ja vor dem Geiste Gottes einen menschlichen Organismus. Du, Babel, bist Haupt, Persien, Medien, Brust und Arme, Griechenland, Bauch und Lenden, Rom, Schenkel und Füße und Zehen, bitte. Und die beiden Schenkel, wenn das Haupt im Osten liegt und die Gliedmaßen immer nach Westen sich verlagern, wie die Weltreiche sich auch abgelöst haben, dann können wir die Schenkel und die Füße nicht im Osten wieder suchen, sondern nur im äußersten Westen, nicht wahr? Und das Heilige Römische Reich ist der Ausgangspunkt dazu, nämlich die germanischen Sprachen und Völker, also die Deutschen im Norden. Heiliges Römisches Reich, das waren die romanischen Sprachen und Völker im Süden. Deutsche Nation, die germanischen Sprachen und Völker, haben sich tatsächlich die nördlich liegenden germanischen Sprachen und Völker nach Nordamerika abgesetzt, Englisch, und die romanischen Sprachen und Völker nach Südamerika. Stimmt der Organismus? Sind die Füße im äußeren Westen? Und dort, wo die Füße und Zehen in Erscheinung treten, wenn die in Erscheinung treten, dann ist das Ende der Tage gekommen. Und da, wo die Füße zu finden sind, von dort aus fallen alle globalen und universalen Entscheidungen. So. Und dann, bevor der Herr kommt in großer Macht und Herrlichkeit, um alle diese Reiche gesamthaft, die gleichzeitig da sein werden, unter der Herrschaft des Antichristen, gleichzeitig zu zerstören. So, und jetzt. Offenbarung 6. Siegel werden geöffnet. Erstes Siegel, ein weißes Pferd. Und dann erst, der darauf sitzt. Bedeutet Krieg. Das Pferd wird gerüstet zum Krieg, Salomo. Alle seine Entscheidungen kommen von Jehova. Was wird ihm gegeben? Ein Bogen wird ihm gegeben. Und er zieht aus, siegend, und auf das er siegte. Ich übersetze das wie folgt, ergänzend, wie ich meine. Der Betreffende, der hier gemeint ist, der hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt. Hören wir noch einmal. Er zog aus, siegend, und auf das er siegte. In der bisherigen Weltgeschichte können wir umblättern, uns umsehen, wie wir wollen, kommt höchstens eine Begebenheit in Frage, Alexander der Große. Starb mit 33 Jahren in Babel. Gucken wir einmal auf der Weltkarte nach Griechenland, Mazedonien, Ausgangspunkt,
bis an den Indus mit den damaligen Mitteln. Und jetzt wird,
weil er nur ein Schattenriss ist, ein Modell, er kam über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Dann sage ich, bei Alexander dem Großen war das nur dann der Fall, wenn er auf seinem Pferde saß.
Aber so dumm meint es das prophetische Wort der Schrift ja nicht.
Sondern die Schrift meint die Vollerfüllung am Ende der Tage.
Also ist es heute möglich, dass eine Militärmacht im äußersten Westen erstens über die ganze Erde kommt, über das ganze Erdenrund, ohne die Erde zu berühren, um im Osten vorhandene zwei Weltmächte vollständig zu verlichten, zu beseitigen. Ist das heute denkbar? So.
Ah. Und dann, weißes Pferd heißt eine Kriegführung im Namen von allem Edlen, Gutgemeinten, ja. Um wirklich einer geplagten Menschheit, wie ein Amerikaner geschrieben hat, endlich einen gesicherten Weltfrieden zu garantieren, empfinge ein dritter Weltkrieg die nötigen ethischen und moralischen Grundlagen, hat ein Amerikaner frech geschrieben. Bitte also. Wir finden noch einmal ein weißes Pferd und dann wieder erst einer, der darauf sitzt, und dort sitzt Christus darauf. Na, dann müsste auch Christus Krieg führen, tatsächlich. Und er führt Krieg.
Weißes Pferd, warum? In Gerechtigkeit. Ne? Und in allem, was Gott wohlgefällig ist.
Und dieser dritte Weltkrieg von Amerikanern ausgelöst, wie ich sehe, hätte wirklich die Meinung, also jetzt aufs ganze Arbeit, entweder oder. So. Und Gott lässt das geschehen und gelingen, um Israels Willen. So. Und dann wissen wir, im Moment, wo die Entscheidungen laufen und fallen, im dritten Weltkrieg, lesen wir sehr einfach, und im Osten, Witter genannt mit zwei Hörnern, Stoßkräften, ist keine Kraft. Keine Kraft. Wer kann dafür sorgen, dass eine Doppelweltmacht militärisch bestückt, unheimlich, maximal, im entscheidenden Moment vollständig versagt? Kann das der Gott Israel dafür sorgen? Ansätze dazu haben wir schon reichlich heute. Nun, entschuldigt, ich bin kein Politiker, aber jetzt kommt abschließend noch der Hinweis, es kommt ein rotes Pferd. Das Gegensatz von Weiß. Was hat denn der Westen für eine Farbe im Vorrang? Gibt es ein weißes Haus, Regierungsgebäude der USA? Haben die etwa 50 weiße Sterne, die 50 Staaten der USA repräsentieren? Haben Sie einen Staatswappen, einen Adler, ja, der die Lüfte beherrscht, mit weißem Kopf und weißer Brust? Ne? So, jawohl. Sind die Kräfte im Osten rot etwa?
Welche dumme Frage, bitte. Ne?
Ein rotes Pferd, ganz andere Kriegsführungsart gemeint, als die auf dem weißen Pferd. Ne? Denen wird ein Schwert gegeben. Na, das ist dann, wenn der Antichrist ansetzt, und dann der Kampf zwischen Nord und Süd entfacht wird. Und diesem auf dem roten Pferd ist es gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Ja, war dann einer da, wenn er weggenommen werden kann? Ja. Nach der Weltherrschaft der Militärmacht, die mit dem weißen Pferd verglichen ist, entstand ein Weltfriedensreich. Das erst dann durch die Militärmacht, dargestellt durch ein rotes Pferd, zerstört werden kann. Mal soweit für heute Abend. Aber es ist ja schade, mit einem roten Pferd zu schließen heute Abend. Deshalb schließe ich mit dem zweiten weißen Pferd. Und der darauf sitzt, führt Krieg in Gerechtigkeit. Sein Name ist das Wort Gottes, den niemand kennt. Den Namen, ja bitte. Wer von uns kennt das Wort Gottes vollkommen? Wer? Ich verzichte auch auf Halbmast und sage ich auch noch nicht. Ne? Also, und das Wort, sein Name ist Wort Gottes. Ne? Das Wort Gottes kennt wirklich vorerst niemand, ne? Nur der Heilige Geist. Und wem er es offenbaren will. So, und jetzt heißt es so schön. Und die Kriegsheere im Himmel, die ihm folgen, dem Heerführer Christus, der auf dem weißen Pferde sitzt, folgen ihm alle auf weißen Pferden auch.
Und jetzt staunt, wenn ich wage zu sagen, liebe Geschwister, ich freue mich schon auf meinen Schimmel.
Meinen Schimmel im Himmel. Ja.
Aber was heißt das? Unsere PS, unsere militärische Kriegsausrüstung haben wir gestern kennengelernt, um Trauernde zu trösten, gell? Und so weiter, und so weiter. Um alle Tränen abzuwischen. Das ist unsere Kriegsarbeit. So. Was heißt denn jetzt auf Deutsch, ihr lieben Philippo, Paulus, den Philippo? Das war seine liebste Gemeinde. Das heißt, ihr lieben Pferdeliebhaber. Entschuldigt ihr mich jetzt, wenn ich nochmal sage, ich liebe meinen Schimmel jetzt schon. Ja. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes, die jedem Einzelnen von uns als Kriegsleute Jesu Christi zur Verfügung stehen. Halleluja.
Amen. In dieser letzten Stunde, also da darf ich wieder einmal sagen, Kindlein, es ist die letzte Stunde dieser Osterkonferenz. Aber auch gewaltig, die letzte Gottesstunde für die Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Einige Jahrzehnte, seitdem es einen Staat Israel gibt. Die Ereignisfolge, wir durften ja hineinschauen in die prophetischen Zusammenhänge und Zeugnisse in den Kapiteln 38, 39, Hesekiel, möchten da nur noch die Endergebnisse beachten. In Hesekiel 39 eine Wiederholung, und da dürfen wir noch auf den Vers 18, 17, 18 vom 38. Kapitel achten, was da im Hebräischen offenbar wird. 38, Vers 17, so spricht der Herr Jehova. Bist du der, von welchem ich in vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, welche in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich wieder sie heranbringen würde? Und da ist nun im Hebräischen ersichtlich, dass wir lesen dürfen, dass ich dich zweimal heranbringen werde. Haben wir eben oder gestern ja sehen dürfen. Zweimal in ganz wuchtiger Hinsicht, Stichwort Harmagedon haben wir gesehen, Vollerfüllung vor den 1000 Jahren, und dann Gog und Magog, letzte Vollerfüllung nach den 1000 Jahren. Und eine erste, kleinste Vorerfüllung, wenn die Russen in nächster Zeit auf die Berge Israels kämen, um die Angreifer der Nationen ringsum zu unterstützen, weil Israel die Angreifer schon wieder zurückwerfen würde oder zurückgeworfen haben wird. Noch diese kleine Ergänzung, und dann beachten wir noch einige der letzten Verse in Kapitel 39. Vers 21. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen, unter Beweis stellen. Und alle Nationen sollen mein Gericht sehen, welches ich gehalten, und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und von jenem Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich Jehova, ihr Gott, bin. Vers 23 in der Mitte. Weil sie treulos gegen mich gewesen sind und ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe. Das Angesicht Gottes in einer ganz bestimmten Weise ist niemand geringer als der Sohn Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr seht jetzt nur mein Angesicht. Aber ihr könnt ruhig zu Hause sagen, ich habe Bruder Muhl gesehen. Ich habe nur mein Angesicht gesehen. Ich habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Sie haben den ihnen geschenkten Messias, Jesus von Nazareth, nicht erkannt, obwohl er mitten unter ihnen wandelte. Vers 25, darum, so spricht der Herr, Jehova. Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen. Und da dürfen wir die göttliche Konsequenz dann noch und Folgerichtigkeit beachten, da wir in ersten Kapiteln dieses Propheten Hesekiel zur Kenntnis nehmen dürfen, dass der Geist Gottes festgestellt hat, dass die Sünden von Sodom und Gomorra nicht die Hälfte von dem sind, was die Sünden der Tochter Zion, Jerusalem, betrifft. Und wenn hier nun eines Tages ganz Israel gerettet sein wird und Jerusalem herrlich dargestellt sein wird, dann unter anderem deshalb, dass diese Tochter Zion, die nun doppelte Gnade und doppelte Barmherzigkeit empfangen hat, hingeht und die Tochter Sodom und die Tochter Zidon und wie sie alle heißen mögen und Gomorra hingeht, um sie zu trösten. Wenn unser Gott mir nicht nur verziehen hat, sondern mich völlig erneuert hat zur Jungfrauschaft, dann ist für dich, Tochter Sodom und Tochter Gomorra, nicht nur auch noch Hoffnung, sondern selbstverständlich. Dann sollst du deine kleinere Schwester Sodom trösten. Ist das Alte Testament nicht wunderbar? Ist der alte Wein nicht auch hier besser als der neue? Milder? Ja, wenn man lesen kann. Und dann abschließend, Vers 26 bis 29 noch. Und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, jetzt Achtung, wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt. Ja. Dann werden sie beschämt werden wie noch nie durch was? Durch die überströmende Güte und Gnade ihres Gottes. Sie werden ihre Schmach tragen, wenn ich sie in ihrem Lande sicher wohnen lasse und niemand sie aufschreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht habe und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden wissen, dass ich Jehova, ihr Gott, bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Also eines Tages, und ich sehe das so, schon in den sieben fetten Jahren, wie ich die bezeichne, die der 70. Jahrwoche, den sieben letzten vorangehen werden, nach einem dritten Weltkrieg, wird der Herr das schon in einer Vorerfüllung zur Durchführung bringen. Keinen einzigen mehr von ihnen dort unter den Nationen zurücklassen. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jehova. dann dürfen wir Worte Gottes, prophetische Hinweise beachten, die uns bestätigen, was wir schon hören durften in diesen Stunden, dass Gott seinem Volk Israel, dem gegenwärtigen Staat Israel, noch wunderbare Segens- und Friedensjahre bereitet, vor der großen Drangsal, einen heiligen Bund mit den auserwählten Heilskörperschaften aus Israel, den 144.000, dem männlichen Sohn und den übrigen ihres Samens, des Weibes und so weiter, mit ihnen einen heiligen Bund schließt und dass ihre Grenzen bis an den Euphrat gehen und das ganze Gebiet sein wird wie Eden, der Garten Gottes. Dazu einige Bibelworte noch. Wir haben vorerst schon beachtet die Zeugnisse im Propheten Daniel. Ich lese die kurz als Repetition. Der Ausdruck, das Land der Zierde, zielt, weist auf den Zustand hin, während dem der Antichrist erst groß wird. Und gegen diesen heiligen Bund sind ihn zu vernichten. Also während die beiden Zeugen Mose und Elia noch da sind. Und das ganze Land ist wie der Garten Eden. Und Jerusalem in Offenbarung 11 die heilige Stadt genannt wird. Naja, weil da ein heiliger Bund existiert. Denn Gott als Angeld für die Zustände vom tausendjährigen Reich schaffen wird. Und wenn dann dort der sich offenbarende Antichrist, der nördlich von Israel stationiert sein wird, nach einem dritten Weltkrieg gegen seinen einzigen Rivalen im Süden, der Afrika kontrolliert, alles bei Alexander dem Großen im Vorbild vormodelliert, an mit primitivsten Waffen, mit Speeren und Lanzen und Helmen und so weiter. Warum? Hat ja als Voraussetzung, was ich schon andeuten durfte, dass wenn nach einem dritten Weltkrieg USA zur Weltherrschaft gekommen ist, ein Weltfriedensreich sichert und garantiert für eine Anzahl Jahre und einen Befehl erteilt, die ganze Kriegsindustrie auf dem Erdenrund wird sofort verwandelt in Friedensindustrie. Nicht? Dann ist doch klar, wenn dann einer wieder heimlich rüsten will, nicht, dass er dann nur mit primitivsten Mitteln das vornehmen kann. Und so weiter. Die Stellen in Daniel 11 lauten, Vers 16, der König des Nordens nimmt seinen Stand im Lande der Zierde. Vers 20, er schickt einen Eintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches. 24, er zieht durch die fettesten Gegenden der Landschaft. Darf man diese Friedenszeit wieder einmal sieben fette Jahre nennen, wenn er durch die fettesten Gegenden der Landschaft zieht. Und die letzten sieben Jahre, sieben magere Jahre. War das auch schon einmal, dass sieben mageren Jahren von Gott sieben Fette verordnet waren, damit die sieben mageren überhaupt überstanden werden konnten, überlebt werden konnten. Dann wird er nach einem solchen Feldzug mit großem Reichtum an seinen Standort zurückkehren, Vers 28. Vers 30, jetzt sinnt er in Wut gegen den Heiligen Bund, um gegen ihn zu handeln. Vers 31, das Heiligtum wird entweiht. Ja, bitte, dann ist es da. Vers 41, er dringt in das Land der Zierde ein. Und da haben wir gelernt im Propheten Joel, Kapitel 2, vor ihm ist das ganze Land wie Eden der Garten Gottes und nach ihm eine öde Wüste. Schätze von Gold, Silber und Edelsteinen, also ein Reichtum, eine Fettigkeit, ein Überfluss, eine Prosperität, wie die Welt noch nie gesehen hat. Alles noch vor der großen Drangsal. Alles in Daniel 11, Vers 45. Dann stellt er sein Palastgezelt zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde auf. Und dann heißt es,
Kapitel 12, Vers 7b. Erst wenn die Kraft des heiligen Volkes zerstört ist, vernichtet ist. Ne? Also, Gott schenkt diesem Widersacher in der Mitte der letzten 7 Jahre eine solche Blankovollmacht, ne, dass er die beiden Zeugen töten kann und alles zum Verschwinden bringen kann und die Beweise gebracht hat, noch von Triumphsphären, von Engelheeren bringt er auf die Erde, von den Sternen Beweise, er sei Gott, der das alles beherrscht und so weiter. Dann haben wir die Stille, das Zeugnis in Offenbarung 11, Vers 2, dass Jerusalem die heilige Stadt genannt wird, wo ein Tempel ist, wo die beiden Zeugen, Mose und Elia, ihr Zeugnis geben. In Offenbarung 18, Vers 12 ist auch die Rede, dass in diesem dritten Babel ein Überfluss, ein Reichtum an Dingen vorliegt, die normalerweise für die Herrlichkeit des Reiches Gottes, des Reiches Christi dastehen. Zum Beispiel das erste, was genannt wird vom Reichtum dieser Weltmetropole Satans, drittes Babel in der Ebene Sinai, Gold, Silber, edle Steine. Schreibt Paulus auch etwas von den drei Dingen? Gold, Silber, edle Steine. Ja, bitte. Das sollen wir ja aufbauen auf die Grundlage Golgatha. Feuerbeständige Gotteswerte sind das. Ja, die präsentiert er, nicht? Er ist ja der Christus, also hier ist alles da, fehlt gar nichts. Und dann Weihrauch und und Weizen und wie die schönen Dinge in ihrer geistlichen Bedeutung für uns vor uns stehen. Das weist er alles in Überfülle aus, fehlt auch nicht eines. Sogar die Zahl 666, die Zahl seines eigenen Namens, dieses Geheimnis, ne, finden wir in der ganzen übrigen Schrift nur noch einmal, und zwar ausgerechnet bei Salomo. Salomo stellt ja Christus dar als der König, der dem Volke Israel den Frieden sichert. Ne? Salomo, der Friedefürst. Christus als Friedefürst. Ja. Und da lesen wir bei Salomo, als Lohn für die Bemühungen Salomos anlässlich des Baues dieses Tempels in Jerusalem, das herrlichste Bauwerk, das die Menschheit je gesehen hat, der Tempel von Salomo, müssen wir mal beschreiben oder näher ansehen. Für diese Bemühungen, für diesen herrlichen Tempel Gottes in Jerusalem, in den Tagen Salomos, erhielt Salomo jährlich ein Salär von genau 666 Talenten.
Bitte Kassette wenden.
Für diese Bemühungen, für diesen herrlichen Tempel Gottes in Jerusalem, in den Tagen Salomos, erhielt Salomo jährlich ein Salär von genau 666 Talenten reines Gold. So. Ja. Der goldene Leuchter war aus einem einzigen Talent reinen Goldes geschaffen. Also, was ein Talent Gold also darstellt, können wir uns hier vorstellen. Jetzt jährlich 666, genau, Talente Gold. Ne? Also ist er der Antichrist, der anstelle des Christus tritt und sagt, er sei der Christus, tatsächlich 666. Ne? Er ist der, für den Salomo das Vorbild war. Ne? Also es fehlt an gar nichts da. Ja. An Nachäffung, ne? Und an Vorwegnahme. In Daniel 11 können wir noch lesen, dass wenn er dann die blanke Vollmacht hat und verfügt, dann ehrt er nur noch einen der Götter, und zwar den Gott der Festungen. Aber was für Festungen? Was spielen heute Festungen auf der Erde für eine Rolle? Gar keine.
Blick auf kosmische Kämpfe, da wissen wir, er wird von der Erde hinaufsteigen über alle Sterne Gottes und wird sich sichern, befestigen im Weltraum, indem er interstellare Raumstationen schafft. Das nennt das prophetische Wort. Und wenn du deine Nester zwischen die Sterne setzen wirst, ich werde dich da von da herunterholen, bitte. Also Weltraumfahrprojekte, die werden einmal noch vollendet durch den, der die Dinge kennt da oben, nachdem er auf die Erde geworfen sein wird, wird er von da wieder hinaufsteigen. Aber, und dann ehrt er nur noch einen der Götter, den Gott der Festungen, ja, jetzt versteht mir, warum ausgerechnet den, und den ehrt er mit Gold, Silber und edlen Steinen, auch wieder. Habe im neuen, im letzten dritten Babel Gold, Silber, edle Steine und haben da in Daniel 11, dass er seinen Militärchef im ganzen Kosmos, den er da eingesetzt hat, auch ehrt mit Gold, Silber und edlen Steinen. Es fällt also hinten und vorn an gar nichts. Sodass die, das, was Paulus im zweiten Thessalonischer Brief schreibt, dass Gott der Menschheit, welche die Lüge mehr liebt als die Wahrheit und Ähnliches, leider feststellen musste, dass der ihnen kräftige Irrtümer eines Irrwahns zur Verfügung stellt oder präsentiert, nicht? Dass sie vollständig überzeugt sind, jawohl, der ist der Christus und das ist der wahrhaftige Gott. Ne? Ist das ein kräftiger Irrtum? Ne? Ja. Weil sie der Lüge glauben und die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Jetzt aber denken wir an die Worte in den Evangelien, wenn Jesus wieder sagt, gleich wie es war in den Tagen Lots, also Sodom und Gomorra, gleich wie es war in den Tagen Noahs, ja, da wissen wir, das erste in den Tagen Noahs, die gräuliche Vermischung zwischen Geistern und Töchtern der Menschen, und bei Sodom und Gomorra die geschlechtliche Verirrung. Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, und nennt dann vier Doppelpunkte, die uns schon von der Sonntagsschule her bekannt sind. Erstens. Sie aßen und tranken. Machen wir das dann nicht mehr? Sie aßen und tranken. Zweitens, sie heirateten und wurden verheiratet. Drittens, sie bauten und pflanzten. Viertens, sie kauften und verkauften. Vier Doppelpunkte. Alles in bester Ordnung. Alles in bester Ordnung. Aber was heißt das? Die deutschen Geschwister wissen schon, wie ich da jetzt die Erklärung gebe. Wir kehren zurück ins Jahr 1945. Wurde da in Deutschland viel gegessen und getrunken. Viel geheiratet und verheiratet. Gebaut und gepflanzt, gekauft und verkauft, nichts. Jetzt, was heißt aber das Positive davon? Das heißt genau wieder ein überströmender Reichtum, eine Prosperität, ein Überfluss an allem. Das ist hier der gemeinsame Nenner dieser Aussage Jesu. Bitte, sie kauften und verkauften. Wie Pilze schießen ja die Einkaufszentren aus dem Erdboden drauf los. Auf dem ganzen Erdenrund. Hat der Geist Gottes richtig formuliert? Das Wort Jesu, sie kauften und verkauften. Und so war es in den Tagen Noahs, und so war es in Sodom und Gomorra. Da lesen wir nämlich, die ganze Ebene von Sodom und Gomorra war wie Eden der Garten Gottes, und deshalb hat Lot dieses Gebiet ausgesucht für seine Hirten und Herden. Und sie hatten alle satt Brot, alles im Überfluss. Und so war es in den Tagen Noahs. Ah. Wieder Bestätigung, was wir diese Stunden erleben durften, dass in den kommenden Jahren noch eine Situation das ganze Erdenrund bedecken wird, von Überfluss und Reichtum und Fettigkeit und alles. Ja, wie fromm werden dann die Menschen, wenn sie alles im Überfluss haben nach dem Fleisch? Ne? Haben wir ja jetzt auch schon erlebt, nicht? Aber gleich von 45 an waren die Kirchen und Kapellen voll. Und Evangelisation. Ja. Und die Frage nach Gott. Ja. Jetzt haben wir Antwort, warum Gott es für gut findet, gelegentlich wieder mal einen Krieg zu genehmigen. Dann weiß er, das ist noch besser, als wenn es weiter noch schöner würde. In diesen Friedensjahren ist dann auch die Möglichkeit, die Jesus in Matthäus 24 nur kurz nennt, dass das Evangelium des Reiches, nicht mehr der Gnade, durch Söhne des Reiches, christusgläubige Israeliten, auf dem ganzen Erdenrund ohne Verbot oder Hemmnis noch einmal verkündet werden kann, alle Nationen auf dem ganzen Erdkreis, aber nur noch zu einem Zeugnis. Die glauben ja nicht mehr. Aber das Zeugnis sollen sie noch gehört haben, bevor die Dinge kommen. Unmittelbar vorher. Und dann muss ja in Israel, in Jerusalem noch ein Tempel gebaut werden. Und Babel muss noch gebaut werden. Ist heute alles nicht möglich. So wie es jetzt steht. Die politischen, militärischen Verhältnisse. Da macht Gott kurzen Prozess. Dann geschieht das. Wenn ich den Überblick, wie ich ihn sehen darf, schnell so darstellen kann. Wir sehen, dass ums Jahr 2000 die Schwelle ist, Übergang, Ende dieses Zeitalters, Übergang zum nächsten Jahrtausend, nämlich des siebten Jahrtausends vom Fall Adam an. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte unter Fluch und Schweiß und Not sind 6 Tage Gottes. Also wir leben heute am Ende der Tage dieser Gotteswoche von 6 Tagen. Ganz am Ende der Tage. Und ums Jahr 2000, wir haben gesehen, sind 3x 2000 Jahre bis zum Jahr 2000. Ums Jahr 2000 kommt ein siebtes Jahrtausend. Und 7 heißt im Hebräischen einfach Sabbat. Ein Sabbatjahrtausend. Das heißt, dann müssten die 7 letzten Jahre liegen zwischen 90 und 2000 und die fetten Jahre etwa 90 zurück bis 384. Also dann wäre Termin, so wie ich sehe, für einen dritten Weltkrieg, der zum Glück sehr rasch gehen wird, sehr naheliegend, zeitlich. Vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht nächstes Jahr. Bin ich jetzt, wie sagt man dem? Pessimist, ja. Pessimist geworden. Ne? Dann wäre unser Herr Jesus der erste Pessimist. In Matthäus 24 sagt er, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgerüchten. Dies alles aber muss geschehen. Ja. Ein göttliches Muss. Ich habe schon andeuten dürfen, warum die Liebe Gottes das für nötig erachtet hat, für besser erachtet hat, als wenn er so schön am Schnürchen weitergehen ließ. Und da steht in Daniel 9, und bis ans Ende dieses Zeitalters, Krieg und Festbeschlossenes von Verwüstungen, sind das realistische Worte, ist Gott ein Pessimist, alles andere. Er hat das alles für gut gefunden, dass es geschieht, und in seiner Barmherzigkeit kürzt er die Sache ab auf ein Minimum, wie wir gestern Abend noch sehen durften, das ausgerechnet durch das furchtbarste furchtbarste Gerichtsphase, die er genehmigt hat, auf ein Minimum abgekürzt, der größte Ertrag seiner Rettung in seine Scheunen sammeln kann, nämlich die unzählbare Schar. Die kommt ja aus der großen Drangsal und aus all den unheimlichen Gerichten. Ja.
Also jetzt habe ich die Reihenfolge in großen Zügen schnell ausgesprochen. Ich bin jederzeit bereit, mich von Gott korrigieren zu lassen. Aber die Dinge sind nun einmal so, da darf ich, also es ist jetzt 20 vor 11, Punkt 11 schließen wir, auf die eigenartige Tatsache hinweisen, was es die Zeitrhythmen unseres Gottes betrifft, die er in seinen eigenen Festordnungen festgelegt hat. Während Israel sich 1000 Jahre lang nicht mehr um die Festordnungen, die Gott ihnen anvertraut hat, gekümmert hat, lesen wir im Buch Nehemia Esra, ist Gott treu, wenn Engel und Menschen diese Festordnungen Gottes, die gleichzeitig das Gottesprogramm für den Ablauf der ganzen Welt- und Heilsgeschichte bis zur Vollendung bedeutet. Noch einmal, die Festordnungen Gottes, so wunderbar sie wären, wenn Israel sie einhalten würde, heute bemühen sie sich ja wieder in Israel, das zu tun, so wunderbar sie sind nach dem Buchstaben der Erfüllung auf der Erde, sind sie doch gleichzeitig nichts Geringeres als das Gesamtprogramm nach Zeiten und Zeitpunkten für den gesamten Heilsplan Gottes. Genau. Und diese Festordnungen Gottes richten sich nach Zeiten und Zeitpunkten genau nach dem Originalchronometer, den Gott in Gestalt von Sonne, Mond und Sternen ins Weltall gesetzt hat. Von Neumond zu Neumond, am 14. Tag ab Neumond ist Passa, da ist Vollmond. Dann stoßet in Posaune bei Neumond, stoßen in Posaune bei Vollmond. Als Zeichen, Zeitpunkt des Festes unseres Gottes. Und so geht es weiter, dann der 7. Monat und das 7. Jahr und 7 mal 7 Jahre, ein Programm Gottes, an das er sich ganz genau hält. Noch einmal, Zeiten und Zeitpunkte hat er im Gang von Sonne, Mond und Stern festgehalten. Das heißt also, die Feste Israels, wie wir irrtümlich sagen, Gott sagt, das sind meine Feste aus Israel. Meine Feste. Das ist mein Heilsprogramm und an das halte ich mich ganz genau. So genau, wie die Zeiger an meinem Originalchronometer Sonne, Mond und Sterne stehen und gehen. Genau so verläuft mein Zeitprogramm. Ja. Nun fiel mir auf, durch eine ganze Reihe von biblischen Zeitrhythmen, von denen die meisten schon hinter uns liegen, was die Erfüllung betrifft. Wer es noch nicht gesehen hat, da ist dann so ein kleines Plänchen herausgekommen von einem großen Plakat, das Bruder Nussbaum und ich zusammenstellen durften. Also, eine grafische Darstellung, auf welcher man auf einen Blick alles kontrollieren kann. Nicht wie, wenn ich die Dinge bezeuge mit Worten, dann habt ihr den Satz, den ich vorhin gesprochen habe, schon wieder vergessen. Und der kommt, den kennt ihr noch nicht. Ne? Aber hier habt ihr alles auf einen Blick von A bis Z. Was ist jetzt das da? Vom Auszug aus Ägypten bis zum Jahr 2000. Nicht? Und mein Enkel Daniel hat dann vom Fall Adams bis Auszug Ägypten das andere noch zusammengestellt. Und Differenz von 3 Jahren, nicht, das ist ja gleich nichts, auf 6000 Jahre Länge. Nun, jetzt das Wunderbare. Nach all diesen übereinstimmenden Endzeitpunkten oder Endphase wurde ich fast überwältigt zu sehen zu müssen, dass die 70. Jahrwoche laufen könnte, ich will mich immer noch vorsichtig ausdrücken, laufen könnte zwischen den Jahren 1990 und 1997. Ich repetiere schnell. 1897, erster Zionistenkongress. 20 Jahre später, 1917, Balfour-Deklaration. 50 Jahre später, 1947, UNO-Erklärung, Staat Israel muss geschaffen werden. 20 Jahre später, 1967, ist Jerusalem im Besitz, ganz Jerusalem im Besitz von Israel. Es fehlen wieder nur noch 30 Jahre bis 97, nicht? eigenartig. Man lernt es gerade zweimal 50 Jahre von 1897 bis 1997. Kann nichts dafür, aber es ist so. Nicht? Alle diese Dinge, die erstgenannten, liegen ja alle hinter uns. Nicht? Deck, 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 deck. Und ja, also 90, 97 angenommen. Dann sehe ich 7 fette Jahre vorausgehen, nach einem dritten Weltkrieg. Das haben wir 90, weniger 7, ist 83. Da müsste der dritte Weltkrieg schon vorbei sein. So. Und dann wusste ich, der Anfang des Geheimnisses, des Leides des Christus, zeitlich in dieser Welt laufend, der lag nicht im Haus des Cornelius und nicht in Antiochien oder weiß wo, sondern der Beginn des Laufens des Geheimnisses des Leides des Christus begann genau auf dem Hügel Golgatha. Mit Christus gekreuzigt wurde unser alter Mensch. Aha. Er ist unser alter Mensch mit Christus am Kreuz gestorben und wurde von Gott mit Christus begraben. Da hat Gott alle Glieder des Leibes Jesu Christi schon mit dem gekreuzigten, ans Fluchholz gehängten identifiziert. Da begann das Geheimnis des Leibes des Christus auf unserer Erde zu laufen. Im Verborgenen. In dem Augenblick begann das, als Israel seinen Messias weggetan hat, getötet hat, gekreuzigt hat. Da hörte die Uhr Israels auf zu ticken mit Golgatha. Warum? Ah ja, weil die 70. Jahrwoche nicht laufen konnte. Hörte die Uhr Israels auf zu ticken. In dem Augenblick begann unsere Uhr zu ticken. Wir sind zeitlich ganz unbeschränkt vor Grundlegung der Welt schon auserwählt, aber während der Berufung der einzelnen Glieder aus dieser Welt, von dieser Erde, hat Gott eine gewisse Zeitspanne, einen Anfang und ein Ende. So. Und wenn die 70. Jahrwoche wieder läuft, dann tickt die Uhr Israels wieder. Klar. Dann geht's wieder. Das, was dort hätte laufen sollen, läuft jetzt dort. Dann habe ich mich gefragt, also angenommen, 1990 wäre Beginn der 70. Jahrwoche. Die Uhr Israels würde wieder ticken, 1990. Mit Golgatha hörte sie auf zu ticken, Jahre 30. Wir streiten nicht um zwei, drei Jahre, nicht wahr? Also, Jahr 30 sehe ich Golgatha. Uhr Israels hört auf zu ticken, angenommen 1990, sie ticke wieder. Die 7 Jahre beginnen zu laufen. Und kam mir der Gedanke, interessiert mich mal, wie viele Jahre liegen zwischen Golgatha und 1990, zwischen 30 und 1990. Einfache Rechnung, 1960 Jahre, da habe ich gedacht, ja, was ist das schon? Gar nichts, also, nein. Elektronenrechnung, geht 1160 durch 7, warum durch 7? Weil ich weiß, Gott arbeitet alles mit 7er Perioden. Ging durch 7, hat mich gefreut. Frech wie ich bin, geht es etwa nochmal durch 7, dann wäre es ja 60 geteilt durch 49, wenn es 2 mal 7 wäre. Nochmal durch 7, jetzt bin ich direkt erschrocken über das Ergebnis. 1160 Jahre geteilt durch 49 habe ich jetzt gemacht. Ergebnis 40. 40 Halbjahrperioden. 40 mal 49 Jahre. Wie viele Tage haben die Kundschafter gekundschaftet? 40 Tage. Sie kommen im Unglauben zurück und verführen das Volk. Dann sagt Gott zu Mose, jetzt habe ich die Zahl der Tage, da die gekundschaftet haben, das Volk jetzt verführt haben zum Unglauben, habe ich jeden Tag zu einem Jahr Wüstenwanderung gemacht. Hat Gott aus 40 Tagen 40 Jahre Wüstenwanderung gemacht durch die Wüste der Nationen, bevor er sie ins Land einließ. Und jetzt hätte, übrigens wie bei Hesekiel geschrieben steht, wenn ich euch zurückholen werde aus allen Nationen,
euch durch die Wüste aller Nationen geführt habe, kommt ihr erst zurück. Da ist wieder die Zahl 40, aber jetzt nicht Tage und nicht Jahre, sondern Halbjahre. 40 Halbjahre. Begreift ihr, dass ich erschrocken bin? Ihr kennt ja alle mehr oder weniger die geistliche Bedeutung der Zahl 14. Zahl des Aufschubs, der Beiseitesetzung, der Versuchung und wie die Dinge alle heißen. Also das ist mal sicher. Zwischen 30 und 90, 1990 sind 1160 Jahre. Könnt ihr mir nichts anderes vorrechnen. Ne? Und diese 1160 Jahre sind nun mal genau 40 mal 41 Jahre. 40 Halbjahrperioden. Nichts zu machen. Ne? Und dass ich da drauf kam, nicht, weil ich von da aus ausging, ich nehme mal 40 Halbjahrperioden, wo komme ich da an? Ne? Sondern ich hatte schon Ausgangspunkt und Endpunkt. Ne? Sagte, wie viel liegt dazwischen? Also die Dinge sind für mich unheimlich geworden. Also wenn Luther damals sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich bin kein Luther, aber ich stehe auch hier und ich kann auch nicht gut anders. Also habt ein wenig Verständnis, aber von Herzen bin ich bereit, Herr, ich lasse mich blamieren, der ganzen Länge, Breite, Tiefe und Höhe nach, was irgend möglich ist. Aber dein Wort liebe ich und das prophetische Wort und durch deinen Geist, und alles in deiner Liebe und in der Freude im Heiligen Geist. Und dass es nun von Gott noch in Bezug auf sein geliebtes Volk Israel vor uns so offenbar werden konnte, dass dieser jetzt so geschmähte und niedergedrückte Staat Israel in verzweifelter, scheinbar hoffnungslosen Situation dasteht inmitten der Nationen, ich kann mich nämlich auch an mein Wort halten, wenn es darauf ankommt. Bruder Schad hat mich erziehen wollen, immer genau pünktlich zu sein, hat es nicht fertig gemacht. Als ich mal zu spät zum Mittagessen kam auf der Langensteinbacher Höhe, der an die Uhr guckt, sage ich, du Robert, ich richte mich nach dem Originalchronometer Gottes. Wenn wir hier auf unseren Uhren 12 Uhr haben, dann ist am Sternhimmel erst 20 Minuten vor 12 Uhr. Ja. Also ich komme noch viel zu früh. Übrigens sage ich auch, lieber Robert, wenn ich mich um einige Minuten verspäte und dann entschuldige ich mich. Gabriel hat sich um 3 Wochen verspätet, nicht wahr? Und dann sind meine 3 Minuten ja gar nichts dagegen. Nicht da. Also, ja. Hat alles seine Gründe. Und dann pflegt ich zu sagen, also, wenn es drauf ankommt, dann bin ich da. Ja. Wenn es nicht drauf ankommt, dann kommt es ja nicht drauf an. Stimmt oder habe ich recht? Ja. Also, naja, eines Tages hat der Onkel Adolf sich bei mir tief gebeugt. Ich tue Buße in Sack und Asche. Ach du kommst seit einiger Zeit immer so pünktlich an. Ne? So. Also, gut. Ja, wir dürfen uns ja freuen und sogar fröhlich sein. Und dann hat unser Herr Freude an uns und sein Herz ist erquickt. Und jetzt, weil wir von diesem Volk Israel, Nation Israel, diesen Zweig des Feigenbaums, die gegenwärtige Situation nach außen so hoffnungslos sehen, abschließend aus Jesaja 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde und von den entferntesten Gegenden her zusammengerufen habe, ja, zurückführe in die Augen. Fürchte dich nicht. Also für welche Zeit gilt dieses Wort? Heute. Oder wann hat Gott schon einmal alle Israel aus allen fernsten Gegenden zurückgerufen? Noch nie. Ne? Also unsere Jahrzehnte. Immer wieder der Trost, immer wieder, wenn wir lesen, Vers 10, fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Hätte Israel Grund genug, ängstlich umherzuschauen, wie kein anderes Volk auf der Erde. Und so weiter. Du wirst nicht zuschanden werden, sondern alle, die wider dich entbrannt sind, die sollen beschämt und zuschanden werden. Und jetzt das feine Wort, Vers 14. Noch einmal, fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob. Sieht es heute so aus. Mit einem Fußtritt kann der Wurm Jakob erledigt werden. Nicht? So sieht es aus. Ne? Fürchte dich nicht, du Wurm, Jakob. Zweitens, du Häuflein Israel. Gegenüber der Übermacht der Widersacher. Du Häuflein Israel. Und jetzt kommt's. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, Achtung, es wird hochaktuell. Ich habe dich zu einem scharfen, modernen, hier steht neuen, modernen Dreschlitten gemacht. Mit Doppelschneiden versehen, du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie werfen, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst den Jehova frohlocken und in dem Heiligen Israels dich rühmen. Aha, Wurm Jakob und Häuflein Israel, genau die Situation von heute. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Wir wissen gegen wen. Unsichtbare Mächte. Aber der Kampf Israels ist heute Gott verordnet noch wieder Fleisch und Blut. Ganz genau das Gegenteil bei uns. Und jetzt rüstet Gott, lässt Gott sie ausrüsten mit modernsten Waffen. Modernen, neuen Dreschschlitten, Doppelschneiden versehen. Mit dem wirst du alles ringsum dreschen. Bitte schön. Brauchen nicht mehr lange zu warten. Die Dinge werden bald geschehen. Und wir, was die Entrückung betrifft, en atomo, wenn ein dritter Weltkrieg mit schweren Atombeschlägen, wenn auch kurz geführt würde, könnte durchaus der Moment gekommen sein für die Entrückung. En atomo. Oder spätestens, und jetzt schließe ich, spätestens bevor die Uhr Israels wieder tickt. Gott hat mit uns begonnen, das Geheimnis laufen zu lassen, im Moment Golgatha, als die Uhr Israels aufhörte zu ticken. Und wenn sie wieder tickt, können wir nicht mehr da sein, und solange wir da sind, kann sie nicht ticken. 40 Halbjahrperiode für die Beiseitesetzung Israels, für das Geheimnis des Leibes des Christus. Kann nichts dafür, aber es sind Gottes Ordnungen. Und jetzt schließe ich mit einem Wort des Apostels Paulus, anlässlich der Feier des Brotbrechens, dass wir diesmal leider nicht jetzt dazu kommen. Aber jetzt ist umso schöner, Achtung, wenn er ausspricht, indem ihr das tut, zu seinem Gedächtnis, verkündet ihr seinen Tod, was ist das? Golgatha. Uhr Israels tickt nicht mehr. Unsere Uhr beginnt zu ticken. Verkündet ihr den Tod, seinen Tod, Golgatha, bis er kommt, Entrückung, bitte. Unsere Uhr hört auf zu ticken hier unten und die Uhr Israels tickt wieder. Ich bin eher der Meinung, Paulus hat nicht gewusst, was er schreiben durfte. Ihr verkündet den Tod, bis er kommt. Dass da gerade 40 Halbjahrperioden von Gott gesetzt sind. Ne? Aber umso wunderbar. Umso wunderbar. Halleluja. Amen.
War ein Thema, einen Vers aus den Sprüchen lesen. Und zwar Sprüche 29. Da steht ein ganz wunderbares Wort. Übrigens habe ich festgestellt, dass dieses 29. Kapitel aus den Sprüchen in unserer derzeitigen Zeit aus der Weisheit, die Gott dem Salomo gibt, genau hineinpasst. Das wäre es heute für uns geschrieben. Da heißt es in einem Wort, ich muss gerade suchen, und Sekunde, 7 heißt es. Man muss einmal einige Übersetzungen nebeneinander legen, zum Beispiel die Züricher oder auch die Jerusalemer. Man auch die Elberfelder ist ab und zu sehr schön. Da heißt es, der Fromme oder der Gläubige, der Gerechte, der zeigt Verständnis oder der kümmert sich um das Recht der Geringen, der Armen. Der Gottlose oder auch der Frevler, der will von den Armen gar nichts wissen. Und jetzt nur mal geografisch in die Politik hineingeschaut, wo finden wir dann die Gottlosen? Der ganze Sozialismus ist ja sehr gottesfürchtig, nicht? Ne? Wir haben doch in dem Sozialismus, die sich da um die Armen kümmern, die doch die Vertreter der Armen sind, ne? Nicht? Und das steht hier geschrieben, sagt der Salomo in seiner Weisheit, die kümmert sich gar nicht darum. Interessant, in nicht? In Wirklichkeit, nicht? Man braucht da gar nichts zu sagen heute, ne? Denn die Wirklichkeit, wie sich das so abspielt, das wissen wir und erleben wir ja. Da heißt es noch in einem ganz wunderbaren Vers, wer seinem Nächsten schmeichelt, im politischen Raum, der breitet ihm ein Netz vor die Füße.
Nicht nur im politischen Raum.
Ja, ja, auch im alltäglichen Raum. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der breitet ihm ein Netz vor die Füße. Nämlich, dass er fällt, nicht? Dass er ausrutscht. Nicht? Noch ein wunderbares Wort. Und das ist in Vers 16. Auf das ganze Thema kann man das, was Bruder Muhl in diesen Tagen und was ich zuvor, Vers 16, auch Sprüche 29. Wenn die Gottlosen zur Macht kommen, nach nur Sprüche 29 sind das auch die Frevler. Wenn die Gottlosen zur Macht kommen oder regieren die Frevler, dann mehrt sich die Sünde. Die Sünde also nimmt zu. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares am Schluss des 16. Verses. Dann heißt es, was tun dann die Frommen? Die Frommen oder die Gerechten, die schauen ihrem Fall zu. Die schauen ihrem Ruin zu. Jetzt kann man ja mal fragen, von welcher Warte, von welcher Position schauen sie ihm zu? Nicht verschiedene Situationen. Für uns heute, da dürfen wir still und ruhig sein, aus der Ruhe Gottes, in die wir schon hineingehen durften. Wenn wir die vielen künftigen Dinge schauen, die wir gehört haben von den gestern, dann, glaube ich, dürfen wir schon von dem erhöhten Herrn die Dinge, die sich hier abspielen, zuschauen.
Des Taugewölks
darum, ja, von der Stelle des Taugewölks, nicht? Dürfen wir Zuschauer sein. Wunderbar, dass wir einmal Zuschauer sind all der Dinge, während das Wort ja dann auch uns in Erinnerung kommt, dass auch wir zuvor zur Schau gestellt worden sind, nicht? Das ist die andere Seite, nicht? Wir sind zur Schau gestellt und hier dürfen wir Zuschauer sein, nicht? Bei all dem Ablauf, ich lese das noch einmal, wenn die Gottlosen zur Macht kommen, und was kommt denn am Ende global zur Macht? Echt? Es ist ja ein Wunder, wenn wir auch in der Bundesrepublik noch den einen oder anderen sogar Ministerpräsidenten haben, der gläubig ist, da ist das bekannt, nicht? Ganz klar. Und der Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen, der zwar auf der anderen Seite ist, ne? Ist das nicht so sehr?
Weiteres Band leer.